dass es nichts Schlimmes ist und dass ich darüber reden werde.
So, es läuft übrigens schon. Ich glaube, das ist schon was Schlimmes. hier ist Jasmina mit ihrem guten Freund, dem Benny Bauerdick.
Hallo.
Hallo. Und ich werde dem Benny jetzt was ausrichten von der Janine Michaelsen. Bist du soweit?
Ob ich soweit bin?
Ja, bist du bereit?
Ja, klar. Ja, logisch.
Psychisch und physisch.
Gucken wir mal dann danach.
Also, die Janine hat dich gefragt, du hast einmal eine Beschwerde bekommen. Und zwar ging es da, glaube ich, um ethische Probleme. Du hattest irgendwie einen Spruch gedroppt und da gab es richtig Ärger. Was war denn da los, lieber Benny?
Also, da war Folgendes los. Ich bin tatsächlich danach, ich habe danach mir erstmal eine Auszeit gegönnt.
Wonach? Nach diesem
Eklat, auf den ich jetzt nicht weiter eingehen werde, aber es war ein kleiner Eklat. Und das war gut so, dass das passiert ist, dass ich mir danach eine Auszeit genommen habe, weil ich danach erstmal für ganz, ganz lange Zeit ins Ausland gegangen bin, um irgendwie erstmal klarzukommen mit dem, was da passiert ist und mit meinem eigenen Leben und mit meinem Scherbenhaufen. Und das war ganz gut, ehrlich gesagt. Dann, weil mein Leben sich von da an schlagartig geändert hat. Meine Sicht auf die Sicht auf mein Leben, die Sicht auf meine Arbeit und auf viele Dinge.
Ah, okay. Er wird den Spruch nicht wiederholen.
Nein.
Dafür werde ich das sagen, wie ich es für mich immer formuliere. Ich sage immer, ich gehe jetzt einen Verwandten abseilen. Und ja, verdammte Scheiße, ich darf das. Und Beschwerden dann bitte an, keine Ahnung wen,
gerne
an
den lieben
Gott oder so.
Gerne auch
an Benny Bauerdick. Der wird das dann übernehmen, wenn ihr dann da ausrastet und glaubt, ihr müsstet mir erzählen, was ich sagen darf und was nicht.
Genau, ich weiß ja jetzt inzwischen, wie man damit umzugehen hat. Ne? Also das ist halt, die Leute haben mir danach halt echt, die wollen irgendwie, wir wollen, dass du nie wieder moderieren darfst, dass du nie wieder arbeiten darfst, du scheiß Arschloch. Und also ich habe mir die krassesten Sachen danach
angehört. Ja.
Tatsächlich. Das heißt, ich lese mir die Beschwerden für dich dann gerne durch. Ich weiß ja jetzt dann.
Also ich muss gerade erstmal sortieren. Es ist halt schwierig. Ich habe ja mitbekommen, dass beim Radio oft so, dass man sagt, Ironie funktioniert beim Radio nicht. Also, dass der Hörer das oft nicht erkennt. Das ist offensichtlich der Beweis dafür, ne? dass es schwierig ist.
Total.
Und ich kenne dich ja persönlich, glaube ich, ganz gut und kann das, glaube ich, ganz gut einschätzen. Du bist der letzte Mensch, der hingeht und nach unten tritt oder Menschen verletzt. Also gerade in deiner Position bist du, glaube ich, gar nicht dafür geschaffen.
Nee.
Oder prädestiniert.
Nee. Also ich sage halt immer, ich lebe halt offen in einer schwulen Ehe. Also nicht offen im Sinne von offener Partnerschaft, aber offen nach außen hin erzähle ich, dass ich einfach mit einem Mann verheiratet bin. Und
ich bald auch übrigens. Richtig crazy. Nee,
scheiße, ich wollte jetzt diesen Hochzeitsglockenmarsch da. Genau, ja.
Ja.
Wie schön.
Ja, aber bei
dann
mir
ist das Leben
bei
mir auch ist, vorbei. Ne? Das weißt du hoffentlich.
Entschuldigung, ich habe 4 Kinder. Welches Leben, mein Freund. Aber es ist, also ich wollte damit halt eben sagen, wow, du bist verheiratet. Und oh, krass. Das scheint für die Menschen immer noch problematisch zu sein, oder?
Du meinst nicht, mit einem Mann verheiratet zu sein, schwul zu sein, oder was?
Ja.
Ja, tatsächlich. Also ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass da gar nicht mehr so in der Öffentlichkeit drüber gesprochen wird, weil es inzwischen definitiv normaler geworden ist, als vielleicht noch vor 20 Jahren, als irgendwie so in den 90ern, als es auch eben noch ein Gesetz gab, dass Polizisten auch noch Homosexuelle strafrechtlich verfolgen durften und solche Geschichten. Seitdem hat sich das tatsächlich gebessert. Aber ich finde auch so ein bisschen, dass sich das so in den letzten Jahren halt doch wieder so durch diese ganze Hate Speech auch im Netz, dass jeder irgendwie auf einmal das Gefühl hat, er darf auf einmal irgendwie einfach sagen, was er will, darf jeden einfach irgendwie verletzen, dem irgendwas an den Kopf werfen, finde ich, ist es einfach nochmal krasser geworden, dass ich mir auf der Straße echt solche Sachen anhören muss wie, boah, ist das widerlich, du scheiß Schwuchtel, das ist hier kein Fußgänger, kein Bürgersteig für Homos und solche Geschichten, wo du denkst, ey, Alter, ich lebe in Köln, ich dachte eigentlich in einer der tolerantesten und buntesten und schwulenfreundlichsten Städte Deutschlands. No way, du wirst ja trotzdem irgendwie immer noch...
Ja, also ich glaube auch, dass es seit Hate Speech zugenommen hat. Allerdings habe ich auch das Gefühl, dass es seit Hate Speech erst für alle anderen wahrnehmbar wird. Also wenn ich überlege, was mir schon an den Kopf geworfen worden ist, auch, ne, auch über die Straße gehen oder in welchen gefährlichen Situationen ich mich befunden habe, weil ich offensichtlich anders bin, so wie du ja auch. Dieser Tenor, der auch von Lehrern kam oder wem auch immer. Ne? Für mich war das immer Realität. So, für alle anderen ist es jetzt plötzlich so, dass es für die wahrnehmbar wird durch das Internet. Weißt du, was ich meine?
Ja, also für mich war es auch immer Realität, gar keine Frage, immer. Ich bin schon in der Schule als Schwuchtel bezeichnet worden, immer. Es war halt, haha, lustig, ha, Schwuchtel.
Das ist so einfallsreich.
Genau, ist halt aber nicht lustig, sondern ist halt einfach verletzend, vor allem rückblickend. Ich glaube, in der Situation nimmt man das oft auch gar nicht so wahr, aber jetzt denkt man sich so mit einem gewissen Abstand, boah, krass, ey, ich bin halt einfach immer als Schwuchtel bezeichnet worden in der Schule. Oder ich war halt einfach immer ein bisschen mopsig, hatte so einen kleinen Brustansatz und lange Haare.
Also
und so.
Mehr als ich.
Ja, damals, heute nicht mehr. Und dann bin ich echt immer als Mädchen irgendwie durchgegangen.
Ich als Junge.
Ja, guck mal, siehst du.
Ich hatte halt einen Shortcut, ich hatte halt fast eine Glatze, Außenbügel, Zahnspange, Brille, orthopädische Schuheinlagen und schwarz und Mädchen. Also
die volle Dröhnung.
Total. Ne? Und ich war auch immer so, ich war halt nicht attraktiv genug für ein Mädchen. Mhm. So, also dieses Schubladendenken, das hat schon sehr früh begonnen.
Immer.
Das war echt eine harte Schule.
Aber was ich glaube, ist, dass natürlich war das für uns immer Realität und das wird vielleicht jetzt gefühlt, ne, so mit Hate Speech und mit so Hasskommentaren im Netz und Social Media und so, nimmt es nochmal zu. Ich glaube aber nichtsdestotrotz, dass es einfach immer da war. Also, dass das nicht etwas ist, was jetzt irgendwie, also gefühlt nimmt es zu, weil
die Menge einfach, du kriegst es halt, du hast es halt, sonst waren es halt, weiß ich nicht, jeder Zehnte auf der Straße, der dich blöd angeguckt hat oder dich angespuckt hat. Heute ist es halt, diese 10 treffen sich alle in einem Forum und pöbeln und bespucken dich verbal. Also das ist, ne, und das kann man irgendwann auch gar nicht mehr, also ich kann es nicht mehr filtern. Ne? Also ich muss es schon sehr weit wegschieben, weil mich das nicht verletzt, sondern einfach so runterzieht. Also nicht persönlich runterzieht. Also mich kann keiner verletzen. Ne? Mir kann keiner wehtun von denen. Aber es ist halt so, dass diese Masse dann ja schon einen Eindruck hinterlässt. Ne? Und du denkst so, okay, du wirst ganz schön angefeindet.
Ja, und irgendwie, also ich hasse mich da manchmal in solchen Situationen selbst dafür, dass ich es dann doch auch so nah an mich ranlasse.
Ja.
Ne? Eben genau dieses auf der Straße, wenn da eben jemand das sagt, ey, scheiß Schwuchtel, geh hier weg, denke ich mir so, okay, ich ignoriere das und gehe halt einfach weiter. Ich gehe gar nicht auf irgendwelche Diskussionen da ein.
Ist auch viel zu gefährlich.
Ja.
Leider.
Es ist tatsächlich, es gibt immer wieder Geschichten, dass tatsächlich homosexuelle Menschen in Köln auf offener Straße abends, nachts, vermöbelt, verprügelt werden, krankenhausreif verprügelt werden.
Ja,
das ist halt leider echt noch bittere Realität. Ja. Das sind vielleicht Ausnahmen, aber das gibt es halt tatsächlich.
Das gibt es immer noch, ja. Und mir ist das leider auch passiert. Ich bin auch schon krankenhausreif geschlagen worden. Also ich kann diese Angst, die man dann hat, mega gut nachvollziehen. Ich bin anderer Typ und ich denke halt immer so, wenn so ein Mob auf mich zukommt, okay, dann macht. Aber einen von euch Wichsern nehme ich auf jeden Fall mit. Ne, aber wenn ich dann zum Beispiel mit anderen unterwegs bin und muss mir dann Sorgen mit um die machen auch. Ne, nicht nur mein Wohl, meine körperliche Unversehrtheit. Wenn ich zum Beispiel mit den Kindern unterwegs bin, dann bin ich natürlich wahnsinnig angreifbar.
Ja klar, logisch. Also das ist ja auch völlig normal, dass man da irgendwie einfach nicht die Power hat, nicht die Kraft, nicht das Selbstbewusstsein hat. Also ich meine, das ist aber halt, es ist mir unbegreiflich. Also ich glaube nach wie vor, dass das nur Ausnahmen sind.
Ja.
Aber trotzdem finde ich das halt krass, dass sowas irgendwie immer noch existiert. Das ist halt, man denkt sich so, hey, wir sind doch irgendwie im Jahr 2019 angekommen. Wir leben verdammt nochmal in fucking Deutschland. Ja. Wir sind eines der am weitesten entwickelsten, reichsten, einflussreichsten Länder der ganzen Welt.
Ja.
Und dann hapert es manchmal an so Banalitäten.
Und dann willst du gar nicht wissen, wie es in anderen Ländern ist. Wenn es hier schon gefühlt manchmal so schlimm ist.
Ja.
Und dann, weiß ich nicht, in manchen Ländern wirst du halt für die Homosexualität oder in vielen Ländern immer noch bestraft. Und
Todesstrafe droht da drauf.
Ja,
das ist unbegreiflich. Das ist die Todesstrafe auf Homosexualität. Warum, verdammt nochmal?
Also das macht so betroffen und so traurig, dass ich gerade sitze mit Tränen in den Augen und denke so, was zur Hölle stimmt mit uns Menschen nicht? Und wir hatten, also ich weiß nicht, du hast ja genauso wenig die Wahl wie ich, wenn du rausgehst oder wenn du so, dich zu verstecken ist keine Option. Nee. Das funktioniert nicht. Das ist ja auch was wir mit unserem Kleidungsstil sehr deutlich machen. Ne? Also bei mir war es die Entscheidung, wenn ich dann so Kommentare höre, dass ich aussehe wie Bibo oder was auch immer, wenn ich dann diese gelbe Plüschjacke trage oder sonstiges.
Das Ding aus der Sesamstraße.
Genau. Und dann, oder die Leute sagen so, ja, das ist mir zu krass. Aber Leute, ich bin, als Kind saß ich im Bus oder in der S-Bahn und fremde Menschen haben mich angefasst. Ob ich das wollte oder nicht, sind mir in die Haare gegangen. Die haben mich immer angefasst. Immer. Und ich war mega schüchtern. Und auch diese Diskussion dann mit meinen Tattoos, die ich dann irgendwann mit zugelegt habe, war so, ja, das ist viel zu krass, viel zu auffällig. Ich bin immer aufgefallen. Und du auch.
Immer. Also, aber ich komme halt auch vom Dorf. Ne? Das ist halt auch relativ easy.
Aber das schaffst du auch hier. Wenn du hier irgendwie anders bist, fällst du sofort auf. Und du hast die Wahl, daran kaputt zu gehen oder das für dich zu akzeptieren und nach außen zu tragen. Das haben wir zum Beispiel auch mit unserem Kleidungsstil so für uns beschlossen. Das hält die Leute ein bisschen auf Abstand, habe ich das Gefühl.
Ja, ich hatte aber tatsächlich auch vorhin auf dem Weg hierhin wieder echt ein paar Situationen, wo die Leute dich angucken oder mich in dem Fall angeguckt haben, von oben bis unten gemustert haben und wirklich dann so, okay. So, nur weil ich halt irgendwie eine auffällige, aufgeplusterte, bunte Jacke trage, die irgendwie aussieht, als käme sie gerade aus den 80ern und irgendwie eine abgeschnittene Hose mit Tennissocken. So, ist jetzt auch.
Benni sieht übrigens super aus. Immer. Immer. Nein, du weißt das. Du weißt, dass ich immer da platze, wenn ich die Kommentare bei dir lese. Also da bin ich diejenige, das zum Beispiel weniger verkraftet, wenn ich das bei dir lese, als du selbst.
Ich habe das aber inzwischen tatsächlich auch einfach so, also ich kann das ganz gut verarbeiten und ich freue mich ja voll. Also wenn ich sage, hey Leute, wie findet ihr meine neue Jacke oder meine neuen Haare? Und alle finden es halt zum Kotzen, dann will ich es halt erst recht so tragen. Ja. Ich bin halt dann so ein kleiner Rebell.
Genau, und das ist halt unsere Art des sich Abgrenzens in dem Moment, oder? Also bei mir ist es so. Ich möchte einfach, also ich habe halt das Gefühl, zum Beispiel jetzt mit den Tattoos, dass die Leute mich nicht mehr so schnell ansprechen oder fragen, woher ich komme oder mich anfassen wollen. Weil
das ist so eine Schutzmauer, so eine Wall ist, den man sich da aufbaut?
Ja.
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, was das bei mir, was da vielleicht auch einfach schiefgelaufen
ist. Das ist voll schief. Also,
naja, weil, also
schaut euch die Instagram-Seite von Benni Bauerdick an, dann wisst ihr, was da schiefgelaufen ist.
So einiges. Möchte ich sagen. Nee, aber ich weiß nicht, ob man sich, also man macht sich ja damit trotzdem auch nochmal angreifbar.
Ja,
du bist halt eben im Zweifel halt immer, in Anführungszeichen, das Opfer, weil die Leute irgendwie deine Klamotten scheiße finden.
Die finden uns ja eh scheiße, weißt du? Sie sehen es ja eh. Also, ne, sie sehen ja eh sofort. Sie sehen uns an der Nasenspitze an, was los ist.
Ja.
Dann können wir auch drauf scheißen.
Aber ehrlich gesagt, also ich habe das hat, glaube ich, lange bei mir auch tatsächlich gedauert, irgendwie dazu zu stehen. Mhm. Also zur Homosexualität zu stehen, zu meinem komischen Klamottenstil zu stehen. Also ich meine, ich bin schon immer aufgefallen. Ich war immer schon einfach ein bisschen bunter, ein bisschen extravaganter, ein bisschen
exotisch von allem. Exotisch ist ja mein Lieblingswort. Exotisch.
Exotisch. Bei mir darf man das sagen.
Ja. Bei mir darf man das auch sagen. Ich finde, das ist mir total Latte, ey. Ernsthaft.
Ich finde halt trotzdem irgendwie, dass das, inzwischen ist mir das egal. Also, ja. Wobei es gibt Tage, es gibt solche und solche Tage. Es gibt Tage, da fühle ich mich einfach scheiße.
Ja.
So, dann ziehe ich halt einen Kapuzenpulli an und eine Jeans, damit mich ja keiner anspricht.
Genau.
Und es gibt Tage, da fühle ich mich wohl und da bin ich happy und fühle ich mich wohl in meiner Haut und dann gehe ich halt raus und es ist mir scheißegal, was ich trage.
Ja.
Und wenn es ein Netzshirt ist, dann sollen die Leute halt gucken und sollen darüber reden. Ich denke mir so, ey, es ist mir völlig egal. Ich fühle mich darin wohl und dann ist es auch gut so.
Warst du als Teenager, also hast du dich auch nicht so ganz experimentell gezeigt? Also, ich war es schon, aber irgendwie habe ich mich nicht dabei wohlgefühlt. Also ich habe mich nicht gefunden.
Ja, ich auch nicht. Ich musste gerade nochmal an so eine Situation denken, wo mich echt meine Freunde irgendwie ausgelacht haben und rückblickend kann ich das auch verstehen, weil ich habe irgendwie so im Teenie-Alter, ich hatte einen türkisblauen Kapuzenpulli und habe da drüber so eine billige Bomberjacke getragen, die war grün-gelb. Also sowas unfassbar Geschmackloses.
Ach,
das also,
ich auch.
Das war also.
Ich war auch unfassbar geschmacklos. Ja. Ich hatte ja immer so Directions genutzt. Also ich hatte so lilane Haare, mal grüne Haare, aber so Kellys-mäßig. Und habe dann aber diese. Kennst du diese Shirts, die man früher, also die haben früher immer nur Kirmesbetreiber getragen, diese grauen Shirts und dann hatten mit so Kätzchen drauf und die hatten dann so blaue Augen oder so mit so einem Wolf, so wirklich total schlecht gezeichnet, so ganz schlimm.
Hattest du auch so Wasserfallbilder in deinem Zimmer,
ja, ja. Hängen,
die sich so bewegt haben?
Nee, das hatte ich alles nicht. Ich hab nur diesen Kleidungsstil für mich entdeckt. Kein Mensch weiß warum. Also, und dann halt die Baggy dazu, das war nicht schön.
Ja, aber ich finde es halt, also ich mag das. Warum nicht auch damit experimentieren, auch mit Haaren? Ich mache das ja auch heute noch. Mir ist es völlig wurscht. Ich gehe zu meinem Friseur und sage, mach, was du willst.
Ja.
Und der macht halt irgendwas.
Ich habe mir zig meine Glatze rasiert.
Ja, ist doch geil. Also warum denn nicht? Wir können es ja wieder verändern. Ich meine, klar, Tattoos ist nochmal eine andere Hausnummer, weil da veränderst du deine Haut. Du änderst etwas an deinem Körper, was du nicht wieder rückgängig machen kannst. Das ist noch krasser als ein Piercing.
Aber ich habe mich mit 35 dafür entschieden. Das ist dann auch sehr bewusst.
Ja.
Ne? Aber ich bin froh, dass ich es nicht als Teenie gemacht habe oder als junger Mensch.
Ja, ich glaube, dann ist man nicht so reflektiert und weiß vielleicht manchmal nicht, was man tut und verändert eben nochmal seinen Geschmack, so gar keine Frage.
Genau.
Aber ich finde mit Klamotten, also es ist doch völlig egal, was wer am Körper trägt. Das ist so.
Wenn du dich wohlfühlst, und das ist immer das, finde ich, das Wichtige, man merkt halt auch oft Leuten an, irgendwie, die versuchen was und die fühlen sich nicht wirklich wohl darin.
Mhm.
Das ist dann so, wo ich denke, okay, dann bleib doch einfach vielleicht bei dem, wo du dich sicher fühlst.
Genau, aber das sind manchmal aber eben auch tatsächlich so Leute, und das ist leider auch so ein Ding unserer Zeit, glaube ich, und dieser Social Media und Instagram Welt. Das sind Leute, die irgendwie jedem Trend hinterher rennen und versuchen wollen, das irgendwie zu adaptieren, was sie bei Instagram oder in irgendwelchen Modezeitschriften sehen, was ich auch nicht verurteile, sondern per se in Ordnung finde, sich irgendwo Anregungen zu holen und das an sich auszuprobieren. Aber du merkst halt manchmal, es passt einfach nicht zu dem Typ.
Genau.
Also es ist einfach auch eine Typfrage. Und wenn da halt irgendwie so ein kleines schüchternes Mädchen, irgendwie so ein kleines graues Mäuschen dann irgendwie versucht, das zu tragen, was gerade irgendwo auf den Laufstegen in Paris getragen wird, dann merkst du halt, das funktioniert nicht. Da hast du halt einfach so eine krasse Schere im Kopf,
dass
du dir halt einfach denkst, hey, du bist vielleicht einfach nicht der Typ dafür, akzeptier's doch einfach und sei doch einfach du selbst.
Und du bist verdammt nochmal wirklich gut genug, so wie du bist. Ne? Das ist echt so.
Ganz ehrlich, es ist ja, also es gibt doch nichts Besseres manchmal, also ne, auch wenn ich halt immer ultra extravagant rumlaufe, gibt es doch nichts Schöneres als einfach eine Jeanshose und ein weißes Shirt. Ey.
Eben.
Wie sexy kann Mann oder Frau, beide, in Jeans und weißem Shirt sein?
Eben, also ohne dieses ganze Tamtam drumherum. Aber ich glaube, das ist halt auch mega schwierig ist, sich heute zu orientieren. Wenn ich Social Media als Jugendliche bereits gehabt hätte. Also, Alter, ich war ja eh schon so ein Mobbing-Opfer.
Ja.
Genau, ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, ob ich heute hier sitzen würde.
Ja.
Ich habe ja wahnsinnig in der Jugend und Kindheit einstecken müssen. Und wenn ich das in dieser geballten Form bekommen hätte, Kids, ey, ich weiß nicht, wie ihr das aushaltet. Und hoffe, ihr nehmt euch das alles, was da so abläuft, nicht so zu Herzen, weil es runtergebrochen ist, all das, was da läuft, extrem albern.
Bullshit, absoluter richtig Bullshit. Albern. Und ich meine, natürlich sind wir jetzt irgendwie in so einer Situation oder in einer glücklichen Lage, sagen zu können, wir sind darüber hinweg. Aber es ist halt einfach wichtig, sich das wirklich nicht so zu Herzen zu nehmen. Ja. Und ganz ehrlich, bei mir hat es auch lange gedauert. Ja. Ich bin, meine Mitbewohner haben mich früher während meiner Studienzeit, haben die mich immer Cello genannt. Das war mein Spitzname, weil ich bin halt so schlaksig, also einfach ja, so groß, aber habe extrem krass ausladende Hüften, wie halt so ein Cello.
Ich habe ein Cello oben. Ja, ich weiß, wie es aussieht.
Ja, und ich war halt echt super lange extrem unzufrieden mit meinem Körper und habe dann manchmal irgendwie, bin da jahrelang hinterhergeächtet, zu denken, ich muss jetzt diese Woche dreimal ins Fitnessstudio gehen, weil ich irgendwann so einen geilen Sixpack habe und einen super Surferbody und war dann jahrelang unzufrieden mit mir selbst, weil ich gedacht habe, ich muss mich jetzt selbst geißeln, ich muss jetzt dahin gehen, damit ich so aussehe.
Und du siehst nur an dir, das ist, genau, du bist der Versager.
Genau, weil ich nicht hingehe, natürlich gehe ich nicht hin, weil Fitnessstudio ist halt für den Arsch so. Und bis ich irgendwann mal gecheckt habe, nee, ich muss es halt auch nicht machen. Ey, ich muss es einfach nicht machen. Und mir geht's besser damit. Warum frisst du jetzt
Tomaten? Weiß ich nicht, weil du vom Fitnessstudio gesprochen hast. Und ich habe Hunger bekommen. Vor lauter Stress. Mich hat schon dieses Wort so gestresst.
Und dann ein paar Tomaten. Ja, mich stresst es auch. Und
ich habe Hochleistungssport gemacht. Ich kann das eh nicht verstehen, dieses Fitnessstudio-Gedengel da.
Also,
und ich habe das nicht gemacht, um gut auszusehen, sondern weil ich einfach unfassbar gut war. Und gedacht habe, ich werde mal Olympioniken und alles darunter mal. Mache ich nicht, weil habe ich keinen Bock. Entweder ich werde Olympioniken, Spitzes oder ein Glasdorf.
Ja.
Ich habe das niemals gemacht, um gut auszusehen. Es ist für mich total absurd.
Es gibt halt super viele Leute, die das tun. Ich meine, guck dir das an.
Ich mach das doch, um fit zu sein oder gesund zu sein.
Ja, das scroll mal bitte wirklich einfach durch Instagram und gib irgendwie den Hashtag Fitnessstudio oder so einen Scheiß ein. Was du da für Bilder bekommst von Leuten, die irgendwie dann vor dem Spiegel im Fitnessstudio vor den Hanteln sitzen und sich irgendwie, also
daran aufgehen, wie sie aussehen, runtergebrochen.
Ja. Nee. So, also das ist völlig in Ordnung und da kann jeder tun und lassen, was er will. Wenn das für ihn bedeutet, ich habe ein gutes Gefühl und ich fühle mich wohl in meinem Körper, top, gar keine Frage, do whatever you want, aber es ist nicht meine Welt. Mm-mm. Und ich habe keinen Bock, morgens nur eine Handvoll Erdnüsse zu essen oder Nüsse, mittags dann noch irgendwie ein bisschen Haferschleim und nachmittags irgendwie eine halbe Avocado mit Ei, nur damit ich irgendwie genug Proteine in mich
habe. Ich wäre schon bei den Nüssen raus, weil ich gestorben wäre. Weißt du ja. Ich habe halt die Nussallergie.
Ups.
Mhm. Leute, also entschuldigt die Tomaten, aber ich wäre einfach schon tot morgens, wenn ich so ein Fitnessgirl wäre. Allein deshalb bin ich schon.
Also ohne dir jetzt. Wobei ich überlege gerade, ob man sich das bei dir ganz gut vorstellen
kann. Fitnessgirl?
Ja, so ein bisschen. Ich im Sportpulli.
Ja, ich sehe sehr sportlich aus. Ich habe auch einfach damit meine Kohle gemacht, ne? Also.
Und geile Gene vermutlich.
Ja, man weiß es nicht, ob es geht. Oh, sorry Leute, ich bin gerade im Anruf rein.
Sorry.
Oh, hab ich überhaupt aufgenommen? Ja, da hat mein Produzent angerufen, Entschuldigung. Ja. Luzilla, wenn du das hörst, du bist der Killer.
Ja, ich würde sagen, Prioritäten setzen, ne? Das ist also mehr als offensichtlich, ne?
Entschuldige, Bitch.
Ich wollte mal einmal. Vier Augen ungestört mit dir reden.
Ja. So, nur unter uns. Ich kann überhaupt nicht aufhören, das ist ja nicht normal.
Ja, ist doch, aber Tomate ist ja, das ist doch gesund.
Ich konnte ja zig Jahrzehnte kein rohes Obst und Gemüse essen. Und jetzt vertrage ich das wieder.
Magengedöns oder was?
Nee, ich habe richtig allergische Probleme. Ich schwäle dann irgendwann zu, deswegen darf ich jetzt auch nicht so viel davon essen. Aber ich kann halt mittlerweile ein bisschen davon essen. Und
du machst mir gerade Angst. Du hast ehrlich gesagt jetzt schon die 20. Cherry-Tomate in dich reingedrückt gerade. Ich habe Angst vor einem allergischen Schock. Meinst Schock.
Du? Nee, ich sterbe nicht so
machen?
Schnell.
Jetzt hier irgendwo spritzen?
Ich habe eine Adrenalinspritze hier. Ich weiß aber jetzt nicht, wo. Aber ich sterbe ja eh öfter mal fast. Das kriegen wir schon hin. Aber die Stimme verändert sich jetzt auch. Als
Abbruch!
Nein, wir waren dabei, dass ich sportlich aussehe. Und darüber können wir sehr gerne.
Du siehst unfassbar gut aus, muss man einfach
sagen. Dankeschön. Ja, ich find mich auch okay. Also, ich bin ganz zufrieden.
Ich finde es immer so bewundernswert. Du hast diverse Kinder aus dir rausgeholt. Das und siehst aus wie 19.
Das ist ein unfassbar gutes Make-up.
Ah, okay. Ja.
Also ich schmink mich halt auch sehr viel.
Okay.
Ne?
Vielleicht sollte ich da mal drüber nachdenken.
Ja, also ich habe Augenränder, das sind keine Augenränder mehr. Das ist, keine Ahnung, das muss eine Erkrankung sein oder so.
Ich glaube auch, das ist der Grund, warum ich fast immer Brille trage.
Ja.
Ich trage super selten Kontaktlinsen, weil die Brille kaschiert.
Kaschiert die Augenränder. Ich kenne das.
Nee, aber ich oute mich an dieser Stelle, ich benutze hin und wieder manchmal auch Concealer.
Ja, entschuldige, ich verstehe das überhaupt nicht, warum Männer keinen Concealer benutzen oder so getönte Tagescreme.
Ich mache das.
Also ich würde das machen.
Hallo, sorry, ich halte meine Kamera, mein Gesicht manchmal in irgendeine Kamera.
Hallo, Entschuldigung, ich bin berühmt.
Ja, aber sorry. Aber das ist nämlich auch so ein Problem meiner Jugend gewesen, warum ich mich immer scheiße und schlecht gefühlt habe. Ich hatte übelste Akne.
Oh, ich auch. Alter, aber ich habe ja immer noch Akne.
Und ich auch, genau. Und das war nämlich immer das Problem. Ich musste so richtig fiese Hormontabletten schlucken, wo ich alle paar Wochen, ja, ich schon leider, aber da musste ich alle paar Wochen irgendwie zur Kontrolle. Die hat die Haut so richtig vertrocknet und meine Hautärztin meinte irgendwann, Herr Bauerdick, machen Sie sich keine Gedanken. Bis Sie 30 sind, kriegen wir das in den Griff. Das willst du halt als 15-Jähriger nicht hören. Und by the way, ich bin 30 und wir haben es leider nicht mehr in den Griff bekommen.
Entschuldige, bitte, da doch was. Nee, ich habe es bis heute nicht im Griff. So, vielleicht sehe ich deshalb auch so jung aus, weil ich einfach nur diese Akne-Pustin überall habe.
So fettige Haut.
Ich habe alles. Gott, ey. Aber ich habe auch diesen körperlichen Verfall einer älteren Frau schon. Das ist schon da. Also der Hintern hängt jetzt. Ich hatte den tightesten Arsch der Welt. Wirklich, wirklich, Leute, entschuldigt bitte. Ich möchte jetzt nicht angeben. Aber verdammte Scheiße, ich habe den Arsch zum Niederknien. Und jetzt kniet er nieder.
Kannst du mal aufstehen kurz?
Ja, ich zeig dir den gleich. Mhm. Ich habe extra jetzt diese weite Hose an, damit man das nicht mehr so sieht, dass er jetzt hängt. Okay. Also ich möchte jetzt vielleicht mal anfangen zu trainieren. Vielleicht. Aber ich will halt trainieren wegen der Autoimmunerkrankung.
Wenn, dann nur für dich, bitte. Tu es dann, wenn, nur für dich.
Ich mache Fotos, damit kleine Mädchen glauben, sie müssten ihr Geld dahin bringen, um so auszusehen. Jetzt möchte kein Mensch so aussehen wie ich. Wirklich nicht.
Ja.
Ich habe ein bisschen wichtig genommen.
Ja.
Nee. Also ich würde aussehen wollen wie Rihanna oder Beyoncé und nicht wie ich.
Boah, nee, ohne Witz, ich war letztes Jahr auf einem Beyoncé-Konzert und das ist für mich irgendwie, das ist halt einfach alles nur noch so, das ist doch auch nicht mehr real, oder? Also ich meine, diese riesen Perückenmähne, die auf der Bühne hatten, steht sie ständig nur vor irgendeinem Ventilator, damit alles irgendwie weht und geil aussieht. Und diese Leute, ich meine, wir haben zwar gerade über Make-up gesprochen, aber das sind so Leute, die sitzen vorher 5 Stunden in der fucking Maske.
Aber Baby, wer von uns beiden ist jetzt schwul? Warum feier ich als Beyoncé? Warum nein? Obwohl, das ist ja, die ist ja mehr, ich glaube, also Beyoncé ist, glaube ich, mehr so was für, weiß ich nicht, Transsexuelle? Die müssten doch, also, ja, die könnte auch eine richtig gut gelungene
Transe sein.
Eine Olivia Jones in Schwarz und Tight.
Liebe Beyoncé, wenn du das hörst, du wurdest gerade mit Olivia Jones verglichen. Nimm dir das Leben.
Oh Gott.
Ich hoffe, dass Beyoncé niemals diesen Scheiß hier hört, ey.
Natürlich
nicht. Die wird dich bis an dein Lebensende verfolgen.
Das macht überhaupt
nichts. Wie kannst du die denn mit Olivia Jones verwechseln?
Nein, ich sage nur, ich wollte nur, ja, weiß ich auch nicht.
Ich habe übrigens neulich Olivia Jones in Hamburg getroffen.
Ich weiß, ich habe es gesehen.
Und sie meint, ich wäre so der Typ, der in den Swingerclub geht. Ich würde so pervers aussehen.
Das ist Olivia Jones.
Ja.
Du siehst ja nicht pervers. Okay, das
sie hat schon recht.
Ja.
Sehe ich pervers aus? Um Gottes Willen, nein.
Also alles, was ich jetzt sagen würde, wäre justiziabel. Hey, you're not looking like a pervert. Nein. Also was ist überhaupt pervers? Und zwingen, meine lieben Leute, ist auch überhaupt nicht pervers. Also es ist was total Normales.
Schön, wie wir uns hier für alle Absurditäten des Lebens einfach stark machen.
Ja.
Finde ich gut.
Ja, das, ich finde das
Zwingen überhaupt nicht. Wenn du willst, frisst dabei Tomaten und geh dann noch eine Runde in den Swingerclub. Ja. Ja,
und stirb ein bisschen an den Tomaten, wenn du möchtest.
Denn es ist ja auch wirklich gut. Also,
ich weiß nicht, also mir ist das, also Solange, also ich bin bei allen, mit allem cool, solange es niemanden verletzt oder, weißt du, was ich meine?
Und niemanden schadet.
Niemandem schadet und so weiter, genau.
Ja, voll.
Und der Rest ist mir doch scheiße, ist mir total egal, was die Leute machen. Interessiert mich nicht. Wirklich. Und das ist in unserer Glitzerwelt ja auch so, da sind sehr viele unterschiedliche Menschen vertreten und unterschiedliche, worauf will ich hinaus?
Neigungen,
Interessen. Und eigentlich geht man ja ein bisschen erstmal davon aus, dass die Glitzerwelt doch sehr offen ist, ne?
Ja, aber das ist sie ja meistens eben nicht.
Wir sind überhaupt null in der Glitzerwelt unterwegs, wie ich es jetzt irgendwie aufgebauscht habe. Ich wollte eigentlich nur, wir machen was mit Medien. Und in diesem Medienbereich. Ja, okay, die Bitch.
Sorry, bin in der Glitzerwelt unterwegs.
Du hältst auf dein Gesicht in die Kamera. Benny Bauerdick ist halt berühmt. Der berühmte Benny Bauerdick.
Entschuldigung. Ja. Kannst du es vielleicht einfach nochmal sagen? Einfach nur, damit sich das mehr.
Der berühmte Benny Bauerdick, oh, ja. Bitches.
Guck mal, das ist sogar eine.
Ja. Alliteration.
Ja, ich wollte Anal, irgendwas mit Anafa sagen.
Anafa.
Aber das ist übrigens, das wollte ich noch kurz sagen, tatsächlich bin ich ja auch schwer dafür, dass jeder tun und lassen kann, was er will, jederzeit und immer. Ich finde, manchmal sind die Menschen aber auch so krass indiskret und verurteilen einen manchmal für Dinge, wo ich mir irgendwie denke, Alter, ist es jetzt dein Ernst? Also ich bin ein offener Mensch und wenn jemand mit mir ein offenes und ehrliches Gespräch führt, so kann ich ihm alles erzählen,
ja.
Gar keine Frage. Aber dann gibt es halt wirklich Leute und es ist in dieser schwulen Welt wirklich krass, dass ich mir manchmal frage, ist das jetzt dein Ernst? Dann kommen Leute und fragen, wie ist es eigentlich bei euch? Wer ist der Aktive und wer ist der Passive? Wo ich mir denke,
das geht niemandem was
das
an.
Das ist halt echt eine super indiskrete Frage.
Ja.
Also das ist so, als würde ich zu einer Frau hingehen, zu einer heterosexuellen Frau.
Also zu mir?
Genau, zu dir, als würde ich dich jetzt fragen, hast du Analverkehr? So.
Ja.
Also. Ja, super, das war der Vorführeffekt. Ich wollte, dass du jetzt sagst, sorry, das geht dich gar nicht
an. Sorry, das geht dich überhaupt nichts an. Sowas würde ich nie tun, das ist ja ekelhaft. Ja. Besser?
Ja, zumindest für mein Gewissen.
Ja, ne? Nee, aber nein, es geht dich per se, außer ich habe jetzt den Impuls und Drang, dir das vielleicht zu erzählen aus mir heraus.
Genau, und dann finde ich es auch
aber dann ist das, aber selbst da ist es manchmal so, dass ich es einfach gar nicht wissen will, was die Leute machen. Also, sowohl als auch, weißt du?
Ich finde, wenn sich im Gespräch Dinge ergeben und wenn man irgendwie merkt, man ist auf einer Wellenlänge, es ist cool, man unterhält sich, der andere ist wirklich offen und ehrlich interessiert an dir und deinem Menschen oder an deinem Wesen, an deinem Charakter.
Und Po.
Genau, an deinem
Anus.
Sexleben. Dann kann man über sowas mal reden, ja. Aber nicht irgendwie so völlig random. Und ich habe das Gefühl, dass diese Szene, so nennt man es ja, diese Homo-Szene, halt immer oberflächlicher wird. Und das ist auch wieder das Problem, warum ich sage, wir leben halt in einer Glitzerwelt und trotzdem sagen wir, ah, es ist alles in Ordnung, aber irgendwie eigentlich sind wir total intolerant. Und dann fragt man sich, ey Leute, ist das euer Ernst? Also gerade in dieser schwulen Szene ist es super krass, dass die halt in ihrer Bubble leben und sagen, ja, schwul sein ist okay, aber Lesben, oh, das ist ekelhaft. Und ich mir denke, Alter, ist das dein Ernst? So, also das sind so Sachen, so Sätze, die wirklich ernsthaft fallen. Und es wird teilweise echt super oberflächlich, wo ich mir denke.
Ja, das ist, ich kann das zum Beispiel übertragen auf Schwarze und Musik.
Mhm.
Das hört sich blöd an. Aber als Schwarze wird halt immer so vorausgesetzt oder wird davon ausgegangen, dass du Rap und Hip-Hop-Musik hörst. Oder R&B und die Schwarzen
miteinander. Warum Music? Auch, dass das auch so heiß ist, eigentlich auch schon.
Das ist total doof. Aber ne, Black Music hörst und die Schwarzen, viele schwarze Menschen tun das ja auch und sind dann aber so total. Also ich wurde früher total gedisst von Schwarzen, weil ich halt auch andere Musik höre. Also auch Punkrock immer mochte oder Metal oder ne, dann wurde ich halt auch. Das war übertragen, dieses. Ja, wie? Also wir sind alle zwar total tolerant, aber wie, du hörst Metal? Das ist nicht, also dann bist du nicht richtig schwarz.
Also, ne? Genau, also so. Wir sind total tolerant,
aber.
Dann kommt immer das Aber. Und dann denke ich mir so, lass doch die scheiß Schublade einfach zu.
Also können wir uns darauf einigen, dass nicht nur der gesellschaftliche Durchschnitt und Grobschnitt irgendwie dazu neigt, Menschen in Schubladen zu stecken, sondern selbst die vermeintlichen Randgruppen es nicht hinbekommen, in irgendeiner Art und Weise offen zu bleiben.
War das jetzt die Quintessenz? Oder?
Das war eine Frage, ja.
Das war eine Frage.
Also, dass selbst Randgruppen es schaffen, sich nochmal innerhalb dieser Randgruppe
das Leben schwer zu machen. Das ist halt einfach so ein gesamtgesellschaftliches Problem, ne? Dass du halt einfach irgendwie so im Querschnitt der Gesellschaft hast, unabhängig von Herkunft, Sexualität, whatever. Das ist einfach, es gibt halt einfach Menschen, die sind halt tolerant und die sind offen und die meinen das von ganzem Herzen genau so, weil es denen einfach völlig egal ist, welche Haarfarbe du hast, welche Hautfarbe du hast, welche Augenfarbe du hast, welche Sexualität du hast, ob du Analverkehr hast oder nicht. Scheißegal, urteile nicht über diese Leute und es gibt halt Leute, die das eben tun. Und das ist eben genau das, was wir sagen, die dich verurteilen für etwas, was du trägst und sagen, ach, guck mal hier, die Schwuchtel trägt eine bunte Jacke. Entschuldigung, ich trage eine bunte Jacke.
Ganz, ganz crazy, ich trage bunte Haut.
Oh. Achso, das war jetzt, also es war nicht so, du weißt schon, dass dieses Geräusch irgendwie, ne, das war jetzt nicht,
ach so.
Das war jetzt nicht ein im Sinne von.
Sag mal, inwieweit hat das einen Einfluss auf deinen Job auch?
Krassen Einfluss, glaube ich. Ich glaube, mehr Einfluss, als wir uns eigentlich eingestehen wollen, ehrlich gesagt. Mir ist es inzwischen total egal. Ich weiß, dass es ganz, ganz viele schwule Kollegen gibt, die das entweder, also die sich gar nicht outen in der Öffentlichkeit und es ist auch total in Ordnung. Jeder hat da einen anderen Umgang mit seiner Sexualität. Das ist auch okay.
Es gibt Leute, auch.
Genau, es gibt Leute, die sagen, hey, das spielt keine Rolle, das muss keiner wissen, das ist nicht entscheidend für meinen Job. Kann ich verstehen, wenn man das genauso handhabt. Ich sag aber, es gehört halt zu mir einfach dazu. Und ich will, dass es die Leute wissen, damit es A, einfach völlig selbstverständlich wird, mit einem Mann verheiratet zu sein. Und B, will ich, dass mich Leute einstellen aufgrund meiner Qualifikation oder weil sie mich cool finden, weil sie sagen, hey, du machst einen guten Job, wir wollen dich.
Ja.
Und ich glaube, dass viele einfach auch heutzutage noch Angst haben und ich glaube, dass es auch ein bisschen berechtigt ist, dass sie einen bestimmten Job, gerade wir als Freiberufler, nicht bekommen, wenn Chef oder wer auch immer weiß, dass er schwul ist.
Ja.
Ich meine, das ist aber ja im Fußball genauso.
Natürlich, das ist im Fußball so, das ist in allem so. Ne? Also ich glaube, wenn du in gewissen Berufen tätig bist, wo halt so eine gewisse so Standardbilder im Kopf entstehen, wie ein, weiß ich nicht, Müllmann zu sein hat oder ein Polizist oder, ne? Ich glaube, dass dass sie ein ganz schwieriges Standing haben und auch da sind wir ja wieder, ja, da treffen wir uns wieder, da haben wir wieder eine Gemeinsamkeit, ne? Wir beide, also jeder, der mich für einen Job engagiert, weiß ja auch zeitgleich um die Person, die ich bin. Und das ist, glaube ich, auch nicht immer so leicht. Also es gibt ja auch Formate, die jetzt irgendwie nicht so kreischig sind wie, weiß ich nicht, oder so wie das, was Caro zum Beispiel macht oder so. Ne? Und es gibt ja auch Formate, die irgendwie im Nachmittagsprogramm laufen und so, ja, für die breite Gesellschaft gemacht sind. Und da wird dann schon oft gefragt, so erstmal, kannst du das denn überhaupt? Kannst du normale Formate machen? Wo ich dann sage, hey, ja, durchaus. Man kann sich auch normal mit mir unterhalten. Also kann ich auch normal schreiben und formulieren. Es ist manchmal seltsam.
Ja, ich meine, klar, es ist natürlich so, dass der Mensch ein bisschen oberflächlich ist und dass irgendwie immer der erste Eindruck erstmal zählt.
Ja.
Ich würde mir einfach wünschen, dass sich Menschen auch in dieser Branche einfach manchmal aber mehr auf sein Gegenüber oder das Gegenüber einlassen würden. Weil ich glaube, dass der erste Eindruck oft einfach auch trügt. Dass hinter dieser Fassade auch manchmal mehr steckt als vielleicht die laute, extrovertierte, was auch immer, sondern dass dahinter halt einfach mehr, sehr viel mehr steckt, was man manchmal vielleicht erst sieht und erkennt und entdeckt, wenn man sich auf dich oder auf mich oder wen auch immer einlässt.
Genau.
Und nicht direkt sagt, boah, der Schwule, der sieht so kacke aus. Sorry, ich kann mir auch ein Hemd anziehen und irgendwie ein Nachrichtenformat moderieren.
Natürlich.
Ist mir doch wurscht. Also nicht, dass ich das will, gar keine Frage, aber auch da wird halt eben super krass immer in Schubladen gedacht.
Ich muss gerade an unsere erste Begegnung denken. Das war...
bei uns live.
Ja. Das war direkt so Klick. Ne? Also wir haben uns halt sofort aufeinander eingelassen. Das ist...
Es war ein bisschen wie so ein Tinder-Match.
Genau.
Irgendwie. Also...
Genau.
Wir haben beide irgendwie rüber geswiped und dachten so,
wow,
geil.
Es war echt schön. Es war echt, bin da ja reingekommen als 1Live-Userin, als Gästin. Und das läuft dann immer so ab, dass du vorher durch die Redaktion läufst und alle sind mega busy und dann kommst du da rein, der Moderator hat ja auch zu tun und so weiter und so fort. Und dann guckst du hoch, guckst mich an, begrüßt mich lieb und wir beide waren direkt so, das wird nice, das passt. Und das war... ich glaube, wir haben direkt erspürt, dass bei beiden halt mehr dahinter steckt.
Mhm.
Ne? Also das war jetzt nicht, das weiß ich, ach, der sieht lustig gekleidet aus, der hat bestimmt genauso Späßchen wie ich.
Und der ist genauso verrückt.
Der ist genauso verrückt und Nudel. Ja,
Jecke.
Genau, sondern es war echt irgendwie, dass man das Gefühl hatte, okay, wir wollen uns definitiv länger, mehr miteinander befassen und auseinandersetzen.
Ich glaube, dass das nicht immer so ist, tatsächlich. Das ist auch völlig normal, dass es eben Menschen gibt, wo die Chemie nicht so passt.
Das ist auch total okay.
Nicht so matcht und dann, ne? Aber das war tatsächlich bei uns irgendwie so, bam.
Und jetzt ist es
real. Ja, wir haben uns halt einfach echt wahnsinnig gut verstanden.
Und das war dann so.
Also aber
war dann
einfach auch, weil man das Gefühl hat, du merkst ja relativ schnell, lässt sich wirklich da jemand ehrlich und offen auf dich ein und stellt er dir eine Frage, weil es ihn interessiert oder stellt er dir eine Frage, weil er sie stellen muss. So,
genau.
Du merkst halt relativ schnell den Unterschied.
Ja, also. Und was halt immer ist, ich finde es wichtig, dass Menschen verbindlich sind.
Mhm.
Also das heißt nicht, dass jemand sich irgendwie 24/7 mit mir auseinandersetzen soll und sich ständig melden muss, aber ich finde es halt wichtig, dass ich meinem Gegenüber auch signalisiere, hey, ich bin immer da. Also wenn was ist, du kannst dich jederzeit melden und kannst jederzeit mit mir in diese in ein Gespräch gehen oder whatever. So, und das fehlt, glaube ich, oft ganz schön, gerade in dieser Branche.
Ja, ich glaube, der Mensch wird auch immer ein bisschen egoistischer und dann ist er nicht bereit zu geben, ne? Also oder etwas aufzuopfern von seiner Freizeit, von seinem Leben oder...
Und die Konkurrenz ist halt mega groß bei uns.
Das stimmt, ja.
In dieser Branche. Also da ist wahrscheinlich dann gar nicht so die Bereitschaft da, sich einzulassen, weil man ja gegebenenfalls auch da einen Konkurrenten sitzen hat. Das finde ich immer total schwierig.
Du meinst, dass die Leute Angst haben, dass irgendeiner einem den Job wegnehmen könnte?
Ja, oder irgendwie mal was besser macht oder irgendwie einen besseren Gag schreibt. Oder.
Wo ich mir aber halt auch immer denke, hey, tu mir doch einen Gefallen, sei einfach bei dir selbst. So, sei du selbst und sei, wie du bist. Du machst einen guten Job, du bist, wie du bist. Und entweder die Leute wollen dich dafür haben, weil sie dich gut finden, oder halt eben nicht.
Eben.
Aber es ist nie eine Entscheidung, also das ist so, ja, dann lass den anderen doch auch seine Gags machen oder lass den anderen doch irgendwie von seiner Art her sein wie du, aber sei du immer du selbst. Was anderes kannst du in dieser Branche, glaube ich, nicht machen, sonst gehst du halt gnadenlos unter.
Ja.
Dann hast du halt einfach keine Chance.
Null. Und du machst das ja schon sehr lange. Ne?
10 Jahre.
Unfassbar.
10 Jahre, ey, da fühle ich mich immer so mega alt.
Ja, du bist halt gerade 30. Also das ist halt einfach wahnsinnig lang. Also mit 30 haben andere irgendwie, fangen gerade erstmal irgendwas an. Ich habe noch später angefangen.
Und seid gerade fertig mit dem Studium oder so. Ja. Ne? Wobei auch da, finde ich, ist es ja auch völlig gerechtfertigt.
Total.
Zu sagen, hey, ich habe bis 30 irgendwie was anderes gemacht oder ich wusste nicht, was ich machen will.
Ich finde das super.
Das ist das Beste, was dir im Leben passieren kann. Ja. Irgendwann erst mit 30 die Erleuchtung zu bekommen, zu wissen, das will ich definitiv nicht, aber deswegen mache ich jetzt das. Und das ist wirklich das, was ich will.
Wann habe ich das denn angefangen? Vor 3 Jahren, also mit 33. Also ich finde es mega gut, aber ich habe auch den größten Respekt davor, dass du das seit 10 Jahren so krass durchziehst.
Das kommt mir auch nicht vor wie 10 Jahre. Also es ist ja immer so. Es ist halt so, bing.
Ja, aber es ist trotzdem eine mega Leistung, ne?
Ich empfinde es gar nicht als Leistung so sehr. Und ich glaube, man darf das auch vielleicht, also ja, ich weiß, was du meinst und nehme das anerkennend und dankend an, aber ich glaube, es ist, wenn man etwas wirklich gern macht und wenn man das liebt, ist das für einen keine Leistung oder kostet einen keine Kraft.
Sondern, du hast keinen Leistungsdruck vielleicht für dich.
Genau, weil ich bin ich. So. Ja. Ich bin Benny Bauerdick und ich mache meinen Job. Und ich mache das nach bestem Wissen und Gewissen und bleibe da ich selbst. Und deswegen kostet es mich keine Kraft. Ich glaube, es würde Leute Kraft kosten, wenn sie das 10 Jahre machen und 10 Jahre versuchen, irgendwas hinterher zu hechten oder irgendwie versuchen, irgendwer zu sein, der sie nicht sind. Ja. Ich glaube, dann gehst du daran kaputt.
Ja.
Aber ich denke mir so, hey geil, ich kann sein, wer ich bin. Ich kann mir von Menschen Geschichten anhören und ich darf die Tratschtante sein und diese Geschichten auch noch weitererzählen. Wie geil ist das denn?
Das ist das Beste, oder?
Mega,
wir haben einfach einen super Job.
Ja.
Hey, wir haben echt einen geilen Job.
Voll.
Soll ich machen eine Pause? Ich muss rauchen, Freunde. Freunde, Pause. So, Raucherpause ist vorbei und Schachtel leer. Und dann, wo wir gerade mal dabei sind, Rauchen ist wahnsinnig gefährlich und bin mir der Gefahr durchaus bewusst. Du bist nicht Raucher, ne?
Ja, ich habe aufgehört vor 8 Jahren.
Sehr gut. Und ich mache das jetzt ein bisschen zum Thema, weil, wie du ja weißt, wäre ich ein paar Mal fast gestorben. Mhm. Und du setzt dich ja auch mit dem Thema Tod schon nochmal bewusster auseinander, als das jetzt viele andere tun.
Ja, also für mich ist es eigentlich selbstverständlich, weil ich der Meinung bin, dass der Tod zum Leben dazugehört. Mhm. Wir können das glaube ich, mit eines der wenigen Dinge, die wir in diesem Leben nicht beeinflussen können, wann das passiert, wo das passiert und wie das passiert. Und ich habe, das ist jetzt dann auch schon über 10 Jahre her, meinen Zivildienst im Kinderhospiz gemacht. Und die meisten Leute fragen immer, boah krass, wie hält man das aus, wie kann man das machen? Auch gerade so kurz nach dem Abitur, zerbricht man nicht irgendwie daran? Mhm. Und das ist für mich die beste Zeit meines Lebens gewesen, weil ich da so viel gelernt habe über das Leben und über mich selbst, mich gar nicht so sehr über die Kleinigkeiten aufzuregen. Mhm. So, also natürlich rege ich mich auf, wenn ich morgens in den Spiegel gucke und denke, ich habe schon wieder einen Pickel auf der Nase.
Man vergisst sehr schnell, ne? Aber es ist trotzdem also so eine gewisse Demut vor dem Leben, die ist halt immer da. Ne?
Ja. Und das ist wichtig, sich das eben immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Ja. Also ich glaube, man muss jetzt nicht völlig verängstigt durch die Welt gehen und denken, jederzeit könnte es jetzt so sein, aber an diesem Spruch, lebe diesen Tag so, als wäre es der letzte, da ist halt einfach schon was Wahres dran, weil du kannst halt einfach morgen vom Bus überrollt werden.
Kalenderspruch for life. An der Stelle. Ja, nein, es ist so.
Ich weiß, es klingt mega kitschig, nein, aber da ist aber halt einfach wirklich was Wahres dran. Und ich denke mir halt immer so, boah krass, wenn ich manchmal darüber nachdenke, was sind gerade irgendwie meine Probleme, dann sind das völlige Banalitäten. Und wenn ich mir halt angucke, was ich da für Familien kennengelernt habe und Kinder kennengelernt habe, wie lebensfroh und wie mutig und wie, also voller Energie und voller Kraft die sind, das ist der Wahnsinn. Da kann man nur seinen Hut vorziehen, weil ich mir denke, wenn ich in dieser Situation wäre, ich glaube, ich würde in der Ecke hocken und heulen und nichts mehr können.
Ja, also also diese Frage, wie kannst du das nur aushalten, die kenne ich ja selbst sehr gut. Um das mal an einem Beispiel festzumachen. Mein Sohn war auf Intensivstation, ich habe ein schwer krankes Kind. Und ich war halt natürlich bei ihm und mit der Pflege beschäftigt und habe aber zeitgleich meinen Job als Comedy-Autorin irgendwie ausgeführt. Also das heißt, ich hatte da mit zu kämpfen, ob mein Kind vielleicht verstirbt, aber gleichzeitig witzige Dinge zu Papier bringen müssen. Und diese Schere ist für ganz viele nicht zu vereinbaren. Ne? Das ist wie geht das? Aber auch da bin ich genauso wie du, es gehört halt dazu. Also ich liebe dieses Kind über alles und ich möchte natürlich nicht, dass mein Kind vor mir geht.
Ich glaube, das will keiner. Ich glaube, das ist das Schlimmste.
Das ist auch so wieder natürlich. Es fühlt sich aber total wieder natürlich an. Aber ich kann es ja letztendlich nicht ändern und ich kann nichts anderes tun, als dann da zu sein für mein Kind und ihm all meine Kraft zu geben. Was ich allerdings auch nicht vergessen darf, ich habe noch andere Kinder, ich habe auch noch einen Partner, ich habe auch noch mich selbst, ich habe also auch noch ein Leben. Das heißt, ich darf natürlich nicht hingehen und alles aufgeben und daran zerbrechen. Das funktioniert nicht.
Ja. Weil damit wäre tatsächlich in dem Falle ihm ja auch nicht geholfen, ne? Wenn man selbst daran so sehr kaputt geht, sondern wenn man einfach diese Kraft und diese Lebensfreude und diese Energie auch ausstrahlt. Ich glaube, dass das auch natürlich irgendwie einen positiven Effekt hat.
Weil du sonst du gibst dem, also ich habe mal ein Gespräch mit einer Mutter geführt, deren Kind lag auf der Palliativstation. Es hatte schon über sehr viele Jahre sich mit Krebs und diversen Chemos und Bestrahlungen gequält. Und der Sohn wollte einfach nicht mehr. Er war so 8. Und dann kam die Mutter und er war völlig aufgelöst und dachte zu mir, ja, dann habe ich ihm halt gesagt, dass er nicht aufgeben darf wegen uns und dass er kämpfen muss. Und ich habe mich dann hingestellt und habe der Mutter gesagt, ich verstehe deinen Impuls, ich verstehe, warum du das tust, ich verstehe, dass du dein Kind nicht verlieren willst, aber bedenke bitte, dass du deinem Kind gerade so viel aufbürdest. In dem Moment. Das ist eigentlich vor dem wirklich schlimmsten Schritt erstmal in seinem Leben. Dieses Loslassen und Gehen. Das Kind wird sterben. Das weiß das Kind auch. Und in dem Moment hat die Mutter nichts anderes getan, als ihn noch damit zu belasten, was mit denen ist, die zurückbleiben. Und
das, also das, sowas passiert natürlich aus reiner Angst, aber es ist natürlich eben auch egoistisch. Total. Und das ist aber auch ein riesiger Schritt. Das habe ich halt in dieser Zeit im Kinderhospiz und ich bin auch heute immer noch irgendwie da, weil ich noch Pate bin und mir das wichtig ist, immer wieder da zu sein. Und du siehst, dass das ein Prozess ist, dass du loslassen können musst. Und das musst du aber lernen. Das können nicht alle von jetzt auf gleich sagen, ja, das ist jetzt so und ich will, dass er in Frieden geht und ich will ihm das auch ermöglichen. Ich glaube, das ist ein ganz krasser Schritt und ein Prozess, den man manchmal nicht beeinflussen kann, dass er bei manchen halt eben so langsam voranschreitet. Ne? Und da ist dann natürlich auch, manchmal spielt ja auch die Vergangenheit eine Rolle. Es gibt ja Eltern, die versuchen, Ewigkeiten Kinder zu bekommen und dann klappt es vielleicht irgendwann und dann ist es dieses eine Kind und du hast dich so daran festgeklammert und dann soll das auch noch gehen. Ne? Das spielt ja manchmal auch irgendwie eine Rolle.
Ja, klar. Also, als mein Sohn mich gefragt hat, ob er jetzt sterben muss, das ist so 2,5 Jahre her, und dann ging es ihm wirklich sehr, sehr schlecht. Und ich habe ihm dann geantwortet, dass ich es nicht weiß, dass es sein kann, dass er gehen muss. Und dass, wenn es so ist, er das auch tun darf und ich da bin. Und dann sagt er zu mir, aber ich habe Angst und ich will nicht. Und ich habe gesagt, okay, dann versuchen wir jetzt zu kämpfen und du versuchst jetzt irgendwie das so zu schaffen, wie du kannst. Aber wenn du merkst, dass du nicht mehr kannst, dann musst du leider aufhören zu kämpfen. Musst du leider wirklich aufgeben und dann verstehe ich auch deine Angst. Aber du bist nicht alleine, ich bin da. Du musst diese Angst nicht alleine haben. Und ich habe die Angst auch und dann teilen wir die und dann ist sie nur noch halb so viel. Und das mitzuerleben ist, glaube ich, meine Mutter saß dabei. Ich glaube, für jemanden so wie dich, der von außen kommt, das mitzuerleben ist manchmal für die Außenstehenden noch schwieriger.
Wenn du das erzählst, ich habe halt eine von oben bis unten eine Gänsehaut, weil ich mir denke, wie krass das ist, wie krass so eine Situation halt ist. Man weiß halt, man ist selber völlig überfordert und überfragt. Man weiß nicht, was man antworten soll. Auch auf die Frage, was kommt denn? Was passiert denn, wenn ich jetzt sterbe?
Ja, ich sag's, wie es ist. Ich weiß es nicht. Ja. Also, ich lüge meine Kinder halt wahnsinnig ungern an. Das fängt bei Kleinigkeiten an. Meine Kinder wissen, dass ich rauche, die sehen das, ne? Dass ich Kaffee trinke oder ich fluche auch. Meine Kinder fluchen nicht, weil ich verstecke es nicht. Mhm. Ich finde es halt dann doof. Oder sagen auch, Mama, du hast gerade geflucht. Ja, tut mir leid. Aber ich versuche, denen nichts vorzumachen. Und es betrifft halt alles. Das betrifft eben auch den Tod, weil der auch dazugehört. Und manchmal merke ich, dass die Art und Weise, wie ich damit umgehe, die Menschen überfordert. Vielleicht ist es bei mir so, dass ich selbst so oft an der Grenze war. Also mit einem Puls von 28, da ist eigentlich nichts mehr. Ne? Und das mal so, also da ist eigentlich nichts mehr. Oder mit einem beidseitigen Pneu, also einem Motorrad oder zigmal Krebs, Meningitis, whatever. Also wirklich ganz, ganz viele Dinge, wo ich halt selber da stand, mir die Hose geschissen habe, weil ich echt einfach Panik hatte, Angst hatte. Und dann kann ich nicht hingehen und erwarten, dass so ein kleiner Wurm das so locker wegsteckt. Aber das hat mich natürlich soweit der ganzen Sache bewusster gemacht, dass ich weiß, wie er sich vielleicht in dem Moment fühlt. Und ich weiß noch, dass ich damals, das habe ich dir vorhin erzählt, als ich das erste Mal die Diagnose bekommen habe, war ich alleinerziehende Mutter des ersten Kindes und habe erstmal umgehend mein Testament gemacht. Und darüber hinaus bin ich dann am selben Abend feiern gegangen. Ich habe Party gefeiert, ich habe mich besoffen. Und dann fragte mich ein Freund von damals, wie es mir denn geht. Und ich habe halt rotzevoll, ich war gesagt, super, ich habe Krebs.
Er hat diese Frage gestellt.
Und der ist völlig eskaliert. Der hat mich wüst beschimpft und ist dann abgehauen und hat mir dann irgendwann, ich ihn dann nochmal angeschaut und gesagt, was war das? Und dann hat er mich eine ganz lange, bitterböse E-Mail geschrieben, dass sein Onkel halt gerade verstorben wäre und dass, wenn ich ja irgendwie um Aufmerksamkeit buhlen würde, doch vielleicht was anderes wählen sollte als sowas Ernsthaftes. Und ich dann wieder auch denke, okay, du kannst nicht mit dem Tod umgehen und wälzt es gerade komplett auf mich ab. Die Person, die in der Situation ist, what the fuck? Wer glaubst du, bist du?
Ja, das ist halt das Problem, dass die Menschen oft mit diesem Thema nicht umgehen können.
Ja.
Nicht wissen, wie sie das verarbeiten sollen, nicht wissen, vor allem nicht wissen, wie sie darauf reagieren sollen.
Ja.
Was sagst du? Also das ist die pure Unsicherheit und die pure Angst, die da irgendwie aus diesen Menschen dann spricht.
Total.
Was ich ja auch verstehen kann. Ich glaube, es gibt keinen Menschen, der keine Angst hat vor dem Tod. Also das ist doch irgendwie was man sich nicht vorstellen kann und wo man sich denkt, so okay, nee.
Und Sterben fühlt sich scheiße an.
Ja.
Also ich würde euch gerne belügen, aber es hat sich scheiße angefühlt. Ja. War nicht cool. Nicht einmal. So. Und ist aber so. Müssen wir alle durch. Also da hilft halt auch einfach nichts. Und das Tabuisieren.
Überhaupt nicht. Ey, Alter. Bitte tut mir einen Gefallen und redet verdammt nochmal über den Tod. Es gibt keine andere Möglichkeit.
Nein.
Mich hat irgendwann mal jemand gefragt in einem Interview, was für mich das Interview ist, an das ich mich am meisten oder am ehesten zurückerinnere. Und es ist tatsächlich ein Interview, das ich im Kinderhospiz geführt habe mit einem Jugendlichen oder mit einem jungen Mann, der Anfang 20 ist, der sitzt im Rollstuhl, der hat Muskelschwund, der weiß, dass er 1, 2, 3 Jahre vielleicht noch hat und der weiß, dass er sterben wird. Und der hat mich so krass überwältigt mit dem, was er gesagt hat, wie mutig er war, wie lebensfroh der einfach war und wie der mit mir über den Tod gesprochen hat. Das ist so krass, da kann sich jeder von uns noch eine Scheibe von abschneiden. Der hat halt gesagt so, ja, meine Lieblingsband war immer Motorhead, die sitzen jetzt irgendwie alle oben im Himmel an der Bar und trinken Jack Daniels und wenn ich dann irgendwann mal, dann setze ich mich dazu.
Genau.
So, und das ist halt einfach, ja, ich meine, klar macht er auch einen Witz darüber, aber das ist seine Art und Weise, damit umzugehen. Aber alleine sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen und so darüber zu reden, zu sagen, ja, ich weiß, dass das passiert und es kann morgen passieren, es kann in einem halben Jahr passieren.
Ja.
So krass, das ist eines der Interviews, das mich am meisten bewegt hat und am meisten irgendwie beeindruckt hat.
Ja, das glaube ich dir sofort. Hätte mich auch. Das ist auch, hier ist es auch bei den Kindern natürlich Thema, ne? Die wissen, dass ich krank war. Die wissen, dass ihr Bruder krank ist. Ich kann euch. Es ist so funny. Die Jüngste, die ist, also der Kranke ist der Zweitjüngste. Und die Jüngste ist immer hingegangen und hat ihm immer das Sauerstoffgerät aus der Nase gezogen und hat einfach einen tierischen und diebischen Spaß daran, wenn er blau angelaufen ist, gemacht hat. Ne? Und dann habe ich es wieder reingemacht, habe auch ein bisschen mitgelacht und sie hat ihm das wieder rausgezogen. Die beiden haben sich scheckig gelacht. Mhm. Selbst er mit seinem Sauerstoffmangel. Das ist halt so, weißt du, wenn du diesem Ganzen, diese Gewalt vielleicht auch ein bisschen nimmst, dieses Überwältigende, sondern einfach auch es nahbar machst. Mhm. Ich hoffe, dass ich, wenn ich meinen Kindern etwas mitgeben kann und darf, dass sie das Leben zu schätzen wissen und dass sie das Beste tun, um glücklich zu werden und dass sie aber auch wissen, dass das Leben nicht unendlich ist und dass sie das halt gut für sich nutzen. Ich hoffe halt, dass die Jahre, die zum Beispiel mein Sohn hat, wahrscheinlich sind die limitiert, dass der eine coole Zeit hat. So.
Das ist halt das Wichtigste.
Also, voll. Ja. Und das war auch der Moment, warum ich zum Beispiel so wahnsinnigen Schiss hatte zu gehen und zu sterben, als es soweit war, weil ich das Gefühl hatte, ich möchte die Kids so nicht hinterlassen. Das ist, also mein Job ist noch nicht done. So, ich hätte einfach noch Sorge, was passiert noch? So, wie kriege ich das alles noch in trockene Tücher, bevor ich gehe? Ja, und wenn es einigermaßen in trockenen Tüchern ist, ich also weiß, okay, die Kinder sind gesettelt. Und damit meine ich nicht erwachsen, sondern wirklich, dass ich denen so viel wie möglich mitgeben konnte, dass sie mich in Ruhe gehen lassen können, dann ist es halt so.
Alter, was soll ich dazu sagen, ey?
Ich will auch eine Party, ne, weißt du. Also wenn ich sterbe, will ich eine fette Party.
Das ist das Beste, was man machen
kann. Karaoke-Party und ich will, dass alle Rotze voll sind. Und selbst die, die keinen Alkohol trinken und nicht rauchen. Verdammte Scheiße, in der Nacht wird gesoffen und geraucht.
Das ist auch so ein ungeschriebenes Gesetz. Beim Leichenschmaus sind doch sowieso immer alle besoffen. Also ich komme vom Dorf, das ist halt immer die größte Sause, ehrlich gesagt. Aber natürlich auch, weil da von den ganzen Angehörigen so viel Last dann abfällt in dem Moment. Das ist einfach so.
Ich habe den Leichen, also ich habe halt junge Freunde verloren. Ne? Junge Freunde und viele Kinder im Freundeskreis. Da habe ich mir das immer geknickt. So. Es war einfach nicht, da war es einfach so zu krass. Aber verdammte Scheiße, ich bin kein Kind mehr. Ich habe so viel tolle Sachen erleben dürfen und auch so viel Scheiße erlebt. Ich könnte jetzt völlig cool abtreten. Und dann fände ich es halt geil, wenn man es feiert, dass man mit mir abhängen durfte. Weil ich bin schon ziemlich cool auch.
Ich glaube, das ist auch das, was sich jeder wünscht, oder? Wenn er geht, dass man sagt, hey Leute, wir können mal das ein oder andere Tränchen verdrücken, ja. Aber
nee, meine Oma will, dass ich richtig traue, also, glaube ich.
Das ist ja auch okay. Jeder trauert ja auch auf eine andere Art und Weise. Ich finde aber, also, jeder will doch, dass das Leben gefeiert wird und dass der Mensch gefeiert wird und nicht der Tod und das Traurige, sondern das ist halt tatsächlich, ehrlich gesagt, das, was ich irgendwie gelernt habe in dieser Kinderhospizzeit oder auch immer mitnehme und auch irgendwie diese Geschichte, dass irgendwie an dem einen Tag mein Vater ganz plötzlich gestorben ist, 2 Tage später meine Oma, so dieses, du weißt halt, es kommt immer volle Breitseite und es erwischt dich irgendwie und das, darüber kann man traurig sein und man muss trauern, gar keine Frage, das ist wichtig und jeder geht da anders mit um. Man kann jetzt auch nicht sagen, du darfst nicht weinen oder du musst weinen oder du musst dies tun oder du musst das tun, sondern da tickt ja jeder anders, aber das Leben zu feiern, und den Menschen, den man an seiner Seite hatte, zu feiern, ist doch eigentlich das Geilste, was du tun kannst.
Absolut.
Und das ist das, was die im Kinderhospiz immer machen. Die haben einen Abschiedsraum, wo die Kinder aufgebahrt werden und wo der Sarg oder auch der Raum so geschmückt wird, wie die das wollen.
Ja.
Also da gab es einen Junge, der war riesen Rammstein-Fan, der lief 3 Tage lang, 24 Stunden lauthals nur Rammstein.
So geil.
Weil er das so gewollt hätte. Es war sein Wunsch, es war seine Lieblingsband und er hat es so gewollt. Oder du kannst tun und lassen, was du willst. Du kannst diesen Raum schmücken, du kannst Musik anmachen, du kannst den Sarg bemalen. Es geht darum, das einfach zu zelebrieren und zu feiern und das so zu machen, wie sich derjenige das vielleicht gewünscht hätte.
Ja.
Und das ist halt wichtig.
So hat meine Freundin das ja auch gemacht. Die Tochter von ihm war schwer krank und es war auf jeden Fall absehbar, dass das nicht funktioniert. Und sie ist dann aus dem Hospiz nach Hause gegangen Und die kleine Maus war dann, die letzten 3 Tage bei ihr gewesen. Und da wurde dann nur noch Pizza bestellt, nur noch Eis gegessen, nur noch Binge-Watching und nur noch im Bett mit der größeren Schwester. Damals war die so 12, 13. Und die Maus durfte dann wirklich noch 2 Tage da bleiben, nachdem sie verstorben war. Und so hat man dann ganz, also so ganz privat Abschied genommen. Und die hat auch in der Zeit zuvor, das Kind war halt immer schwer krank und die hat aber die ganze Welt gesehen. Wir waren immer in diesem Tragerucksack. Und die sind nach Thailand und wirklich die abgefahrensten Sachen gemacht. Ne? Und da habe ich so einen tiefen Respekt vor. So eine Liebe für die Art und Weise, wie die gehen durfte. Das ist was, was ich mir für viele wünsche. Weil nicht jeder ist so privilegiert und hat das Glück, wie wir hier den Tod so hinter sich zu bringen oder den Tod so zu zelebrieren. Mhm. Das ist ja auch so eine kulturelle Frage, ne?
Stimmt, ja. Das macht ja jede Kultur auch tatsächlich wieder anders. Da,
Wir haben das echt gut.
Ja.
Wir dürfen das alles. Guck mal, jetzt versöhnen wir uns so ein bisschen mit der Kultur, die wir hier haben.
Stimmt.
Aber es geht noch besser. Nein, es ist nicht alles schlecht. Das ist ja das. Wir haben einfach diese guten Ansätze überall. Wir müssen einfach nur in die richtige Richtung gehen.
Ich glaube, jeder für sich muss in die richtige Richtung gehen. Ja. Und wenn jeder irgendwie auch einen Schritt auf den anderen zumacht, dann ist damit auch schon geholfen. Einfach zu sagen, hey, Leute, da ist dieses eine Leben, das wir auf dieser verdammten Erde haben. Also lass uns doch aufhören, den anderen für irgendwas zu verurteilen. Lass uns aufhören, jemanden wegen irgendwas zu hassen oder zu was auch immer. Also lasst uns doch einfach dieses eine Leben genießen, weil es kann bei jedem von uns verdammt nochmal morgen vorbei sein.
Und beschäftigt euch mal mit den wichtigen Dingen. Seht mit mal
euch
zu.
Selbst.
Ja, das, und aber auch, Nutzen. Oder auch mit der Gesellschaft. Ja. Seht mal zu, dass wir unsere Umwelt in den Griff kriegen, es so weit hinbekommen, dass Generationen nach uns auch glücklich sein dürfen und das Leben zelebrieren dürfen. Also beschäftigt euch damit, statt irgendwelche Menschen, weil sie eine bunte Fliegerjacke tragen.
Weißt du nicht?
Ja. Und einen besonders schönen Haarschnitt haben, zu nerven und zu dissen, Alter. Get alive.
Ja, get und a
fucking
liebt.
Life.
Liebt und habt liebt. Hemmungslosen Sex.
Verhütet.
Das doch.
Also, sonst aber habt ihr nachher 4 Kinder.
Das wollt ihr nicht. Aber Liebe
ist so gut.
Wir sind
auch Liebe.
Ja.